New Minds AI. Eure wöchentliche Dosis KI mit Jens und Max. Seid dabei, wenn wir die Zukunft erkunden.
Moin und willkommen zur mittlerweile dritten Folge des New Minds AI Podcast. Heute mal nicht mit Max, sondern mit Oliver. Das heißt, wir haben heute nicht ein übliches KI-Update, sondern ein Interview mit einer sehr, sehr spannenden Persönlichkeit zu einem ja doch sehr komplexen und aber auch sehr interessanten Thema. Deswegen, willkommen Oliver, schön, dass du dabei bist. Stell dich doch mal vor und sag mal, was hast du eigentlich mit KI zu tun?
Ja, herzlichen Dank für die Einladung, Jens. Also Oliver Scherenberg, Anwalt aus Hamburg, seit gut 20 Jahren tätig im Bereich Kommerzialisierung von geistigen Eigentumsrechten. Dazu gehören Dinge wie Patente, Marken, aber eben auch Copyrights. Und in dem Kontext von Copyright oder Urheberrechten habe ich jetzt seit gut 2 Jahren sehr intensiv zu tun mit generativer KI. Das heißt, das fing an mit Midjourney, Stable Diffusion, dann kam ChatGPT dazu und letztlich bin ich jetzt in der Beratung der Kreativwirtschaft insbesondere tätig und von Unternehmen im Hinblick auf die Nutzung von generativen KI-Tools, Risikoeinschätzung, rechtliche Bewertung und natürlich dann in dem ganzen Kontext auch Fragen mit Training Data, also Input und Output generativer KI-Tools, ist letztlich mein Schwerpunkt geworden. Und ja, in dem Kontext haben wir zwar uns ja auch kennengelernt.
Ja, absolut. Und ich glaube, ich habe keinen Vortrag und keinen Workshop, wo nicht das Thema irgendwie Urheberrecht, was darf ich eigentlich, was darf ich nicht, kommt. Und für mich als Laie ist es natürlich unglaublich schwierig, da eine verlässliche Aussage zu tätigen. Aber so das Thema KI und Urheberrecht ist natürlich jetzt nicht erst seit ChatGPT, aber vor allen Dingen, seitdem dann auch Midjourney aufkam, natürlich ein riesengroßes Thema. Was darf man eigentlich? Und wie ist da so aktuell der Stand? Kann man das irgendwie verallgemeinern, wenn ich jetzt sage, KI und Urheberrecht, darf ich Output einfach so benutzen? Wie ist da auch so global gerade so der Stand? Sind wir uns da irgendwie alle einig? Haben wir da eine Lösung oder sind wir da noch irgendwie im Wilden Westen?
Also im Wildwesten ist, glaube ich, fast ein bisschen zu viel gesagt. Es gibt so ein paar rechtliche Unsicherheiten. Die haben damit zu tun, dass es eben eine Technologie ist, die so relativ neu ist. Also dass etwas generiert wird aus einer Maschine heraus, das gab es jedenfalls in dieser Massenanwendung bisher wenig. Und damit haben wir auf einmal ganz interessante Fragestellungen im Urheberrecht in Bezug auf, ist das überhaupt noch schutzfähig, was da rauskommt? Ist das überhaupt noch menschengemacht? Denn das ist eine der wesentlichen Voraussetzungen für den Urheberrechtsschutz. Ich brauche eine persönliche geistige Schöpfung. Und wenn die weder persönlich noch geistig ist, sondern aus der Maschine und aus der Konserve kommt, dann, so sagen die allermeisten Rechtsordnungen aktuell, gibt es auch keinen Urheberrechtsschutz. Das heißt, erstmal die erste Antwort, was da rauskommt, ist das urheberrechtlich geschützt? Nein, in aller Regel nicht. Die zweite Frage ist, kann ich es bedenkenlos verwenden? Das muss man ein bisschen nuancierter betrachten. Da kann ich gerne ein paar Abstufungen dazu sagen, wenn du magst.
Ja, super gerne.
Prima. Also Abstufung 1 ist, ich als Nutzer eines Tools habe ja in der Regel die Terms of Service dieses Tools erstmal akzeptiert. Also meinetwegen Midjourney sagt mir, lieber User, du kannst mein Tool benutzen und mit dem Output kannst du irgendwas tun. Und je nachdem, ob du dafür bezahlt hast oder nicht, ist das bei den meisten Tools danach abgeschichtet, darfst du das kommerziell verwenden oder nicht. Das ist erstmal dein Verhältnis als User zu dem Anbieter dieses GenAI-Tools. Und in diesem Verhältnis gehst du eine vertragliche Verpflichtung ein. Also beispielsweise, wenn du sagst, den Output, den verwerte ich nicht kommerziell, weil ich es ja auch kostenlos nutzen darf. Dann bist du an diese Vereinbarung gebunden als User. Jetzt kommt aber die spannende Anschlussfrage, gibt es da auch ein Urheberrecht drauf? Und wenn die Antwort nein ist, bedeutet das im Kontext, dass jeder andere, der nicht User ist und diese Terms of Service akzeptiert hat, diesen Output nutzen kann, wie er will. Das ist also so ähnlich wie Open Source. In diesem Fall ist es eben einfach ohne Copyright und nicht nur Open Source. Also das heißt, es gibt Copyright, aber wird darauf verzichtet, sondern es gibt kein Copyright. Das bedeutet, der User, der es generiert hat, hat vielleicht eine vertragliche Beschränkung gegenüber Midjourney oder Stable Diffusion oder wem auch immer. Derjenige, der es im Discord sieht und es einfach nehmen kann, dem kann man aber nichts entgegenhalten. Das heißt, weder Midjourney, weil kein Vertragsverhältnis besteht, noch Midjourney oder der User aus Copyright, weil es dort keins gibt. Das ist also eine etwas schräge Situation. Das ist quasi der erste Komplex, Copyright, gesetzliche Regelungen und vertragliche Regelungen. Und das zweite ist, das, was du als Output generierst, kann ja durchaus auch andere Rechte verletzen, beispielsweise Markenrechte, Persönlichkeitsrechte oder auch in Verletzung von Datenschutzrechten sein beispielsweise. Und da kann man relativ einfach sagen, all das, was du auch sonst nicht dürftest, ohne GenAI, darfst du hier auch nicht. Also bewusst die Rechte eines Dritten verletzen, bewusst imitieren, dass jemand etwas getan hat, was er nicht getan hat, bewusst jemanden in den Kontext setzen, Marken verwenden und so weiter. Also es ist eigentlich ein ganz gutes Indiz, was ich früher nicht durfte in der Kreativwirtschaft, darf ich heute auch nicht. Das, was ich früher durfte, beispielsweise auch als Künstler Interpretationen zu nehmen oder irgendwelche Bezugnahmen oder Persiflagen oder sonstiges, das werde ich auch hier wohl dürfen.
Super, super spannend. Und ich stelle mir dann immer die Frage, wem gehört dann eigentlich der ganze Kram? Weil du hast gesagt, irgendwie ja uns allen, aber gerade bei den Trainingsdaten gibt es ja noch eine Unsicherheit, was ist alles eingeflossen, durfte man das überhaupt alles mit in Trainingsdatenset reinpacken? Und am Ende des Tages stellt sich doch für mich auch die Frage, gehört das jetzt dem Tool, gehört das jetzt dem User, der reinpromptet, gehört das eigentlich allen, die unfreiwillig das Trainingsdatenset bereitgestellt haben? In welche Richtung geht das? Wem gehört der ganze Kram, den wir jetzt erzeugen? Und das sind ja mittlerweile Millionen von Bildern, Audio und Texten.
Also das ist eine spannende Verknüpfung, die du herstellst, nämlich die Frage, gibt es oft aufgrund dieser Tatsache, dass es einen Output gibt, möglicherweise eine Verknüpfung zum Input. Also sprich, derjenige, der den Input liefert, hat der Rechte am Output. Also könnte man sagen, wenn jetzt meinetwegen ein Copyright-Owner alle Daten dieses einen Copyright-Owners nur die sind die Training-Data für ein Modell, dann könnte man ja sagen, dann muss doch auch das, was hinten rauskommt, nur diesem einen Urheber zugeordnet werden können. Es ist ja letztlich ein Diffusion seiner Werke und ein Reconstruction sozusagen oder ein Memorization von seinen Werken und ein Wiederaufbauen seiner Werke. Tatsächlich funktioniert das im Moment jedenfalls so nicht. Und das hat folgenden Hintergrund. Bei den Training-Data hast du in der Regel gar nicht eine Notwendigkeit, die Rechte einzuholen. Also jedenfalls im europäischen Rechtsraum gibt es ein Privileg für das Scrapen von Data zu Training, also zu Trainingszwecken. Du kannst also sogenanntes Datenmining betreiben, um bestimmte Muster und Informationen aus Content herauszulesen und daraus in der Verarbeitung irgendwas anderes zu machen. Da gibt es eine Privilegierung, jedenfalls im deutschen Urheberrecht, die geht zurück auf eine europäische Rechtsetzung. Da heißt es dann, wenn du systematisches Auslesen von Informationen vornimmst, dann ist das keine Urheberrechtsverletzung, beziehungsweise ist es jedenfalls keine sanktionierte Urheberrechtsverletzung. Damit im einfachen Sprachgebrauch eine privilegierte Nutzung. Das bedeutet aber auch, wenn du jetzt also ganz viel urheberrechtlich geschütztes Material zusammenpackst und das letztlich erstmal als einen Satz Training Data mit den Informationen so verarbeitest, dann kommt hinten auch irgendwas raus, was nicht verletzend ist. Jedenfalls nach unserem bisherigen Verständnis, wenn also die Nutzung von Training Data nicht rechtsverletzend ist, dann kann die Durchzwirbelung und Wiederaufarbeitung durch ein KI-Tool und das dahinter rauskommende Ergebnis ja auch keine Rechtsverletzung sein. Also man muss die Frage eigentlich anfangs so stellen, ist es überhaupt ein illegaler Materialdatensatz? Dann kann man darüber reden, Infektionen gibt und dann hinten auch was Infiziertes rauskommt, oder ist das vorne eigentlich schon nicht illegal, dann kann eigentlich auch durch die Verarbeitung unter Anführungsstrichen und die Weiterentwicklung nichts Illegales geschehen. Und das ist eine ganz zentrale Frage, die insbesondere die internationale Urheberrechtsgemeinde beschäftigt, denn diese Art von Privilegierung von Data Mining, die gibt es außerhalb des europäischen Rechtsraums in vielen Ländern nicht, beispielsweise auch nicht in den USA. Die haben also einen völlig anderen Ansatz und sagen, das muss vielleicht sowas wie Transformative Use oder Fair Use sein. Das heißt, dass du auf urheberrechtlich geschütztes Material zugreifst und das in einer Art und Weise bearbeitest, verarbeitest oder eben auch transformierst, dass am Schluss etwas rauskommt, das hat zwar diese Urheberrechte benutzt, aber die Verwertung und das Ergebnis sind trotzdem legitimiert. Nur dort gibt es eben keine so ganz klare Regelung, wie wir das haben. Und deshalb sind auch im Moment alle Rechtsstreitigkeiten eigentlich, also fast alle Rechtsstreitigkeiten in den USA anhängig.
Ach krass, das heißt, in Europa ist es dann legal, auch urheberrechtlich geschützte Daten zu scrapen, in einem Datensatz zu vereinen und dann auch ein kommerzielles Produkt am Ende des Tages aufzumachen.
Ja, da hast du jetzt viele Stichworte genannt, die es tatsächlich ein bisschen relativieren. Also das Grundprinzip ist, Text- und Data-Mining ist erstmal zulässig und dann wird abgestuft für kommerzielle Zwecke und für nicht kommerzielle Zwecke. Also ein nicht kommerzielles Data-Mining, beispielsweise für akademische Zwecke oder durch ein NGO, ist immer privilegiert und da gibt es auch keine Möglichkeit, sich dem zu entziehen. Also alles, was öffentlich zugänglich ist, also nicht Daten, die nicht öffentlich zugänglich sind, sondern nur die öffentlich zugänglichen Daten, also quasi alles, was du durchs Internet scrapen kannst, alles, was gesehen wird, und zwar auch ohne, dass jetzt der User sagt, eigentlich wollte ich das gar nicht veröffentlichen, jemand hat ein Foto davon gemacht. Das ist jetzt erstmal öffentlich zugänglich, erstmal. Schwierige Situation, aber gehen wir einfach mal davon aus, alles, was online ist, darf gescraped werden. Alles, was gescraped werden kann, kann Teil von Training Data werden. Und wenn es für nicht kommerzielle Zwecke ausgewertet wird, ist dort auch Ende. Wenn es für kommerzielle Zwecke ausgewertet wird, dann muss derjenige, der das Scraping betreibt, ein Opt-out anbieten. Das heißt, er muss den Künstlern, deren Informationen und Daten oder den Leuten, denen der Content gehört, Text und Data Mining heißt es ja, den muss er eine Möglichkeit für ein Opt-out anbieten. Und dieses Opt-out ist auch ein ganz wesentliches Element, was aktuell besprochen wird. Hat das denn stattgefunden in der Vergangenheit? Ist das denn ein maschinenlesbares Opt-out? Wurde das denn berücksichtigt? Ist es diese Robots-Textdatei, die auf irgendwelchen Webseiten verhindert, dass gescraped und gecrawled werden kann? Oder muss das auch nachträglich angeboten werden, weil ja auch Künstler beispielsweise, deren Werke ohne deren Willen veröffentlicht wurden im Internet und die dann gescraped worden sind, eine Möglichkeit haben müssen zu sagen, ich möchte das nicht. Oder die sagen, Scraping früher war was anderes als Scraping und Verwertung heute meiner Werke in dem Gen AI. Hätte ich das gewusst, hätte ich gern widersprochen. Und dass dieses Opt-out, also jetzt ein zentralerer Bestandteil, glaube ich, auch der Diskussion werden wird, dass Künstler heute, die jetzt sehen, was mit ihren Werken passiert, eine Möglichkeit haben, den Stecker wiederzuziehen. Das geht bei kommerzieller Verwertung von Data Mining. Das geht nicht bei nicht kommerzieller Verwertung von Data Mining.
Okay, mega spannend. Ich glaube, das Problem ist auch, was du ja gerade skizziert hast, so das nachträglich auszuopten, weil es wurde ja erstmal ganz viel gesammelt und jetzt zu sagen, hier, hallo, ich möchte nicht, dass diese 5 Bilder hier im Trainingsdatenset drin sind, ist wahrscheinlich auch technologisch einfach eine große Herausforderung, das dann so gezielt ja, irgendwie wieder aus dem System rauszukriegen, weil der Genie ist erstmal aus der Flasche.
Ja, genau so ist es. Und das ist eben der Unterschied zu den früheren Ideen von Datenbanken. Also dieses Opt-out war ja im Grunde genommen etwas wie nachträglicher Löschungsanspruch. Das kennt man auch so ein bisschen aus der Datenschutzgrundverordnung, wenn man sagt, ich möchte, dass meine Daten aus einem bestimmten Satz entfernt werden. Ich möchte, dass meine E-Mails entfernt werden aus einer Mailingliste und so weiter und so weiter. Das funktioniert natürlich schwierig, wenn du in einer Technologie bist, bei der Löschung nicht so richtig funktioniert, weil es auf einmal keine Datenbank mehr ist, sondern eine verarbeitete und erlernte Information, aus der wiederum Rückschlüsse für weitere Muster gezogen werden können. Also ein nachträgliches Opt-out, wenn deine Daten bereits Gegenstand von einem Lernprozess einer generativen KI waren, der funktioniert jedenfalls nach meinem Wissensstand technisch auch gar nicht. Du kannst also nicht entlernen. Das ist im Grunde genommen so, wie wenn du in ein Zimmer gehst und da steht eine Blumenvase auf dem Tisch und danach nimmt jemand die Blumenvase weg, dann hast du die Erinnerung an die Blumenvase ja nicht vergessen. Die ist zwar nicht mehr da, okay, aber du hast sie gesehen. Und so ganz vereinfacht dargestellt muss man sich sagen, ich habe es ja schon mal gesehen, die KI hat es gesehen, ich kann es nicht mehr entsehen. Ich müsste also quasi mich selber löschen oder das Modell in diesem Fall neu trainieren. Das kannst du gegebenenfalls bei Updates machen. Ansonsten in der Regel setzt ja das neue Update dann auch auf dem bereits Erlernten. Also das wird noch eine spannende Frage sein, ob dieses Opt-out dazu führt, dass man de facto die Modelle also resetten muss, was natürlich einen ungeheuren Rückschritt bedeuten würde, weil ja schon Monate und Jahre jetzt in das Training von KI-Modellen entwickelt wurde. Also nach meinem Verständnis ist es technisch schwierig, aber ich glaube, das ist eine Ausrede, die man nicht gelten lassen darf. Da muss man halt sagen, dann müsst ihr euch wahrscheinlich was ausdenken. Und ich kann mir gut vorstellen, dass auch der öffentliche Druck und auch der Druck der Kreativwirtschaft so massiv sein wird, nicht nur in den USA, sondern auch hier, dass man nicht einfach sagen kann, ja gut, Pech gehabt, Privileg und musst du halt durch. Also entweder muss man sagen, dann gibt es dafür auch Geld. Also so eine Art, wenn du schon die Zwangslizenz erdulden musst, dann kriegst du wenigstens eine urheberrechtliche Vergütung, so à la GEMA oder Verwertungsgesellschaft. Oder wir müssen zu dem Punkt kommen, wo man wirklich ein effektives Opt-out hat, das auch nachträglich noch funktioniert, beispielsweise durch irgendwelche öffentlichen Datenbanken, die immer erstmal abgecheckt werden müssen, wie so eine Art Blacklist. Bei dem die Modelbetreiber alle einmal durchsurfen müssen und sagen, wenn es da drin steht und das muss auch aktualisiert werden, dann darfst du eben diesen Training-Datasatz nicht benutzen.
Krass. Also ich glaube, so dieses nachträgliche Opt-out ist natürlich dann echt eine Herausforderung in dem Bereich. Und Modelle neu zu trainieren, puh, ich weiß nicht, ob da so in Richtung Microsoft und OpenAI, wenn da so gewillt ist, da den Schritt einzugehen. Gibt es denn da rechtlich schon in die Richtung aktuelle Gerichtsurteile, wo du sagst, das könnte in sowas führen, gerade auch in den USA, oder wie sieht da gerade auch so die globale Einschätzung von Seiten der Rechtsprechung in dem Bereich aus? Gibt es da Unterschiede vielleicht auch?
Ja, also es gibt rund 20 Rechtsstreitigkeiten, die in den USA anhängig sind, von Autoren gegen OpenAI, von Künstlern gegen Midjourney, aber auch von Getty Images gegenüber Stability, die Stable Diffusion rausgebracht haben. Und die Ansätze sind alle in einem Punkt ähnlich, nämlich du hast da was verwendet, danach hast du mich nicht gefragt, ich habe dir die Genehmigung auch nicht erteilt, jetzt verdienst du damit Geld und verwässerst meine Rechte. Das heißt, du generierst auf der Basis meiner Kreativleistung einen Output, der an mir völlig vorübergeht und mit dem ich auch nicht einverstanden bin. Und je nachdem, wie intensiv man sich mit diesen Klagen dann beschäftigt, kommt entweder dabei raus, jemand ist einfach nur nicht einverstanden und glaubt, dass das eine Urheberrechtsverletzung ist, oder jemand glaubt, es handelt sich um eine bewusste Manipulation und Ausnutzen von Daten. Also beispielsweise in dem Verfahren der New York Times gegen OpenAI, die sagen beispielsweise, das ist gar nicht das, was du behauptest, was du tust, nämlich ein Erlernen eines Modells, bei dem dann am Schluss Informationen und Muster erkannt werden und die dann wiederum Einklang finden in dein Modell, sondern was du eigentlich betreibst, ist eine Konkurrenz-Webseite zu unserer eigenen. Leute werden künftig bei dir auf der Seite gucken, wenn sie Informationen wollen, weil du nämlich 1:1 unseren Content scrapst und ihn sogar auch wörtlich wiedergibst. Und die wörtliche Wiedergabe ist eigentlich ein Systemfehler. Das soll eigentlich so gar nicht sein. Die haben aber offenbar irgendeine Art von Trick gefunden und man könnte auch fast sagen, einen Hack angewendet, um am Schluss etwas rauszupopeln aus diesem Modell, was eigentlich so gar nicht hätte ausgespuckt werden sollen. Da muss man immer so ein ganz bisschen vorsichtig sein, finde ich, dass man nicht zu sehr der einen oder der anderen Seite moralisch auch das Recht zuspricht. Also jetzt, wenn man als Unbeteiligter sich damit befasst. Ich habe jetzt hier in diesem Fall bei den New York Times eher die Tendenz zu sagen, die New York Times hat das System gebrochen, um einen Case zu generieren, der so durch normale Nutzung gar nicht entstanden wäre. Ich habe aber größtes Verständnis dafür, wenn Bildkünstler, beispielsweise bildende Künstler oder auch Musikkünstler sagen, mir geht hier mein einziges Einnahmemodell flöten, nämlich die Verwertung meines eigenen Contents. Wenn jetzt jeder in meinem Stil durch meine Werke trainiert, an dem ich nichts verdiene, auch imitieren kann, was ich tue, dann habe ich keine Motivation, künftig noch zu arbeiten. Also die Amerikaner insbesondere sind natürlich immer sehr gut dabei, solche disruptiven Geschäftsmodelle mit wahnsinnig viel Geld auszustatten und zu sagen, lass es uns doch einfach mal durchziehen. Wenn wir dann in 5 Jahren die ersten Gerichtsurteile und in 10 oder 15 Jahren die Europäische Kommission an der Hacke haben, bis dahin sind wir Weltmarktführer und können einfach mit Milliarden alles tot kaufen. Das ist aggressiv, das muss man moralisch. Bitte?
Sieht da jetzt schon so danach aus.
Genau so sieht das aus und das ist ja auch nicht das erste Mal. Also auch Google und Meta kriegen ja im Jahresdurchschnitt, ich weiß nicht wie viele, zig, 100 Millionen an Strafen und das schlucken die einfach so weg. Das interessiert die wahrscheinlich in vielen Fällen auch gar nicht. Gegebenenfalls kannst du ja nachträglich dein Modell anpassen. Also es gibt da einen Spruch, ich weiß nicht von wem der kam, ich glaube der kam von dem Gründer von Stability, wobei bei dem passt es nicht so ganz. Egal, also einer dieser größten Diffusion-Modelle, und ich glaube, Sam Altman hat das ähnlich auch mal formuliert, er sagte, sometimes it's better to ask for forgiveness than for permission. Das sagt ja ziemlich deutlich aus, wie man diese Rechtssituation auch sieht. Und auch andere, also gerade bei Stability, die hatten bei ihrem Stable Audios anfangs auch gesagt, das kann mit den Rechteklärungen sehr schwierig werden. Ich glaube, wir fangen mal lieber nicht mit der Musik an. Und auch die aktuellen generativen Modelle, Suno und auch Udio, die haben ja durchaus Anhaltspunkte dafür, dass die Musik nicht lizenziert ist, die sie da verwursten. Und auch dort zu sagen, das ist mir egal, wir schmeißen das Modell mal auf den Markt und kümmern uns dann um die Rechte, kann man machen, aber dann muss man sich eben auch eine warme Jacke anziehen und ertragen, dass die Kreativwirtschaft damit ein Problem hat. Also so gesehen, ich bin auch so ein bisschen tagesformabhängig mal sehr auf den Interessen der Urheber und mal habe ich das Gefühl, super disruptive Technologie, die erfordert auch mal den ein oder anderen Schwitzer sozusagen und ich bin mir nicht so ganz sicher, wo die Reise hingeht, aber es ist jedenfalls dynamisch und sehr spannend.
Ich glaube, wenn du schon sagst, dass du nicht weißt, wo die Reise hingeht, das zeigt ja schon, wie komplex das Thema ist. Ich finde auch ganz spannend, dass ja gerade auch beim Thema Trainingsdaten ja auch OpenAI beispielsweise mit verschiedenen Verlagen weltweit ja auch dann so Deals eingeht, um dann Exklusivität oder exklusiv das einfach alles zu bekommen und damit dann auch wahrscheinlich arbeiten zu können. Vielleicht ist das ein Move, anstatt zu sagen, wir scrapen einfach mal alles, wir pulvern einfach mal ganz viel Geld in irgendwelche Verlage und schnappen uns den Content exklusiv.
Ja, du, ist beispielsweise ist ja damit, sind sowohl Getty Images als auch Shutterstock und letztlich auch Adobe ja auch auf den Markt gegangen, als sie ihre eigenen Diffusionsmodelle auf den Markt gebracht haben. Die haben gesagt, mit Journey und Stable Diffusion, Riesensauerei, alles nicht rechtssicher. Jetzt kommen wir mit unseren eigenen Stockfotos, haben wir eine eigene KI antrainiert. Das heißt, das ist alles Material, das haben wir eingekauft, das ist alles lizenziert. Nur damit haben wir die KI trainiert. Das bedeutet, legaler Input ist auch legaler Output. Könnte man sagen, funktioniert im Prinzip ja ganz gut von der Idee. Und deshalb halten wir euch, liebe Nutzer, auch frei davon, wenn irgendjemand kommt mit irgendwelchen Copyright-Claims. Weil wir so die Superheiligen sind, wir haben ja alles ganz wunderbar verarbeitet. Wenn man jetzt mal so ein bisschen genauer guckt und so ein paar Monate ins Land ziehen lässt, dann haben wir auch alle die Nachrichten vor Augen, dass insbesondere Adobe jetzt offenbar doch auch sich mit Journey-Bildern hat so ein bisschen füttern lassen. Und das heißt, dass also das Modell letztlich von hinten durch die Brust ins Auge genau die gleichen Probleme haben wird wie alle anderen, nämlich Trainingsdatensatz möglicherweise nicht so ganz legal stabil oder jedenfalls nicht moralisch stabil. Das Zweite, wenn man ein bisschen genauer hinschaut, diese rechte Freihaltung, dieses wir übernehmen alle Haftung, wenn da irgendwas passiert, also insbesondere bei Adobe, ist beschränkt auf $10,000 pro Schadensfall. Damit kannst du also kaum deinen Anwalt fragen, ob er den Fall übernehmen kann. Und dann sind die $10,000 jedenfalls in den USA auch schon weg. Das ist also keine ernstzunehmende rechte Freihaltung. Da haben wir beispielsweise in Deutschland Mandanten, die eigene Modelle auftrainieren, die völlig andere Freistellungen haben, beispielsweise, weil sie sagen, wir haben halt einfach eine Haftpflichtversicherung und wir versichern das Risiko, dass mit unserem Tool irgendwas urheberrechtlich schief geht, was wir nicht antizipiert haben. Und so ähnlich wie bei einer normalen Berufshaftpflichtversicherung, wenn der Anwalt falsch berät oder wenn die Werbeagentur einen Markenverletzungsfall produziert, sind diese Risiken eben abgesichert und zwar bis zu 1 Million oder bis zu 10 Millionen und nicht bis zu 10.000. Also sprich, das ist alles Marketing, Augenwischerei und auch da, wenn du einen Trainingsdatensatz hast, der basiert auf Stockfotos, dann werden auch die Leute, die dir die Stockfotos früher gegeben haben, jetzt bevor GenAI ein Thema war, nicht damit gerechnet haben, dass es durch so ein Diffusion-Model durchläuft, sondern die haben damit gerechnet, jemand kauft extra dein Foto und bildet es ab. Und das kannst du einfach abrechnen. Wie die ihre Künstler, von denen sie den Content haben, beteiligen, kann ich überhaupt nicht abschätzen, aber ich gehe mal fast davon aus, dass es jetzt nicht pro Use Case so ist, wie das früher war im Stockfotobereich. Also das ist teilweise auch, sagen wir mal, die Moral kommt, glaube ich, so ein bisschen durch die PR und der Wunsch, dass man moralischer ist als die anderen. Aber unterm Strich bleibt das Problem, du trainierst auf einem Satz von Daten, ob du das mit einem Total Buyout bekommen hast, ob du es gar nicht gezahlt hast oder wie auch immer. Es bleibt dabei, die Künstler sind in der Regel damit gar nicht einverstanden und damit werden wir uns beschäftigen müssen.
Absolut gutes Thema. Ich glaube auch, Adobe, habe ich jetzt vor ein paar Tagen gelesen, zahlt ja auch mittlerweile auch für Fotos und Videos von menschenähnlichen Situationen bewusst, wohl auch um das Trainingsfahrradmodell zu trainieren. Also ganz anderer Case, ja. Wo man, glaube ich, als Kreativer auch nicht dran gedacht hat, dass man mal irgendwie eine Maschine einfach nur trainiert und dafür dann irgendwie Geld bekommt. Im besten Falle. Und wenn ich jetzt, also wir haben jetzt verstanden, wir haben eigentlich kein Urheberrecht auf so Bilder, die wir auch generieren, beispielsweise bei Midjourney. Wie ist denn das jetzt so mit der auch Monetarisierung von KI-Output? Also wenn ich jetzt sage, ich habe jetzt ein Bild generiert, finde ich wunderschön, bin mir relativ sicher, dass ich damit kein privates Recht verletze, weil da vielleicht einfach das so verkünstelt ist, dass ich wahrscheinlich keinen Künstler, den ich kenne, damit verletze und auch keine Person drauf ist, die man irgendwie kennt. Und das verkaufe ich jetzt irgendwie einfach auf dem Markt, im Internet. Darf ich das? Darf ich damit dann Geld verdienen? Oder gibt es da auch so Fallstricke?
Es gibt Fallstricke. Also erstens musst du als User, der das Bild generiert hat, gucken, ob du das darfst nach den Terms of Service des entsprechenden Tools. Wenn du dort die vertragliche Verpflichtung eingegangen bist, ich nutze dein Tool kostenlos, deshalb werde ich das danach nicht kommerzialisieren, dann darfst du es erstmal nicht, und zwar nicht aufgrund von Gesetz, sondern aufgrund dieser vertraglichen Vereinbarung. In der Regel würde ich aber sagen, dass Leute, die was generieren, um damit Geld zu verdienen, werden auch Tools nutzen, bei denen dann die Terms of Service in die kommerziellen Verwertungsrechte einräumen. Also so gesehen, im Verhältnis zum Tool bist du erstmal fein und kannst los. Jetzt kommt die Frage der Monetarisierung. Ja, kannst du. Du brauchst ja selber kein Urheberrecht. Es ist aber durchaus ganz hilfreich. Das Urheberrecht hat ja zwei verschiedene Komponenten. Die Komponente 1 ist, es ist ein positives Nutzungsrecht. Und die entscheidende zweite Komponente ist aber ein negatives Verbietungsrecht. Das heißt, ich habe ein Asset geschaffen und dieses oder generiert und dieses Asset kann ich jetzt verkaufen und verwerten, wie ich will, selber oder durch Dritte. Aber ich kann keinem Dritten verbieten, dieses gleiche Asset zu benutzen. Sprich, wenn du jetzt als Werbeagentur deinem Kunden ein generiertes Bild in der Kampagne überlässt, dann kannst du dafür ohne weiteres Geld nehmen. Ich würde nur die Nutzungsbedingungen etwas anpassen müssen, weil ich jetzt ja dem nicht sagen kann, ich habe da was für dich generiert, ich übertrage dir die exklusiven Nutzungs- und Verwertungsrechte, denn die hast du selber auch nicht, oder beziehungsweise die hat jeder andere auch und exklusiv ist es damit nicht, sondern du musst letztlich sagen, lieber Kunde, die Transparenz gebietet es, ich habe hier generative KI eingesetzt, Komma, du wusstest das, Komma, du wolltest das, Komma und so weiter. Was damit aber auch klar ist, ist, dass wir etwas abweichen von unserem üblichen Modell in Agenturen, dass du von uns Nutzungs- und Verwertungsrechte bekommst. Was du bekommst, ist meine Zeit und eine digitale File. Und diesen File kannst du verwenden, wie du willst, aber Vorsicht, nachdem es keine Urheberrechte gibt, kann das jeder andere auch. Und diesen Hinweis würde ich durchaus auch ergänzen. Sonst hast du möglicherweise Schwierigkeiten, wenn du deinem Kunden was verkauft hast und er dachte, er könnte es exklusiv. Tatsächlich hat aber sein Wettbewerber genau das gleiche Motiv aufgenommen und es auch benutzt. In der Realität würde ich sagen, ist es selten so, dass du rein generierte Inhalte hast, sondern in aller Regel, jedenfalls in der etwas professionelleren Kreativwirtschaft, werden diese Dinge dann ja nochmal bearbeitet. Also nur als Beispiel, du möchtest ein Plakat für eine Kampagne mit Midjourney entwerfen, dann wirst du in der Regel einen ersten Entwurf mit Midjourney machen, dann wirst du das danach durch Magnific durchjagen oder durch ein anderes Upscaling-Tool, damit die Auflösung besser ist, weil du sonst auch gar nicht vergrößern kannst in der Dimension, wie du es haben möchtest. Dann wirst du anfangen, mit Photoshop zu arbeiten, dann wirst du das durch einen anderen Workflow durchziehen. Also sprich, die Wahrscheinlichkeit, dass du nur ein Tool hast und nur generative KI da zum Einsatz kommt, ist im professionellen Umfeld vergleichsweise gering. Und da kommen wir dann in einen ganz spannenden Bereich, nämlich ist es dann vielleicht so, je mehr ich persönlich dran rumarbeite, dass es doch irgendwann eine persönliche geistige Schöpfung wird und ich vielleicht doch wirklich ein Urheberrecht habe?
Genau, das bringt mich auch direkt zur nächsten Frage. Ist das denn dann, wie viel Arbeit muss ich reinstecken? Reicht es, wenn ich dann sage, mein Prompt ist a dog at the beach, oder muss der Prompt mindestens 4 Sätze lang sein?
Ja.
Wo gibt es da schon ein Gefühl, wo könnte das kippen? Aber oder muss ich da ja mindestens 3 Tools aufgemacht haben, um es bearbeitet haben?
Also total spannende Frage. Es gibt letztlich noch keine klare Indikation, an welcher Stelle es kippt. Was es aber gibt, sind erste Entscheidungen aus den USA. Und ich sage auch gleich, warum in den USA und nicht bei uns. Erste Entscheidungen in den USA, die Latte extrem hoch hängen. Die also letztlich sagen, in deinem Beispiel zu bleiben, Picture of a Dog oder Dog at the Beach, das wird nicht funktionieren, denn das ist ja ein rein zufälliges Ergebnis, bei dem die wesentlichen Elemente der KI überlassen werden. Aber auch Dog at the Beach at Sunset with an Aspect Ratio of 16:9 und Brennweite XY und Kodak Kamera und was man alles da noch so reinfummeln kann, Bokeh Hintergrund, keine Ahnung. Du kannst ja mit Midjourney sehr, sehr präzise prompten und am Schluss dann ein doch deutlich weniger zufälliges Ergebnis bekommen. Selbst dort hat auch das US Copyright Office gesagt, nee, das ist nichts, das ist immer noch generiert. Und selbst wenn du dieses Bild nimmst und es wieder reinsteckst und sagst, verändere Folgendes, also ein Reprompt auf der Basis deiner eigenen Werke hast, selbst da hat das Copyright Office bei mehreren 100 Bearbeitungen gesagt, nee, ist immer noch KI generiert, dafür kriegst du nichts. Und dann wird es irgendwann spannend, die Frage, wenn du etwas kombinierst, also beispielsweise hat eine Künstlerin ein Comic eingereicht, mit eigenem Text, mit eigenem Arrangement, aber mit generierten Bildern. Dann hat sie ein Copyright bekommen für das Arrangement und für den Text, aber nicht für die Bilder. Weil das Copyright Office eben sagt, das ist immer noch generiert und dass die Tatsache, dass du die links und rechts angeordnet hast und der Größe und geschnitten, das ist originell, aber der Text ist auch originell, aber die Bilder sind nicht von dir. So, und ich glaube, dass wir nach und nach uns rantasten werden an diese Frage, gibt es sowas wie eine General Rule, also so ein allgemeingültiges Gesetz, ab wann kippt's? Muss es ein überwiegender menschlicher Anteil sein? Das ist ganz furchtbar schwer zu definieren. Ja? Es gibt da entsprechende Entscheidungen, die das auch schon aufgegriffen haben, zum Beispiel in China. Und ich meine, gerade kürzlich kam eine aus Prag auch, bei der an einer bestimmten Stelle ein Copyright tatsächlich entstehen kann durch ein besonders sophisticated Prompt, durch eine Überarbeitung von Inhalten, möglicherweise sogar, wenn du einen eigenen Input gegeben hast und auf der Basis dessen dann erst die Gen-AI-Produktion drübergelegt hast. Also es gibt irgendwo eine Schwelle. Und irgendwo kippt's von der Non-Production zu Production, zum Human Factor. Warum die Amerikaner jetzt da so einen Vorsprung haben in diesen ganzen Entscheidungen und warum die das heftiger diskutieren können, hat folgenden Hintergrund. Wir haben in Deutschland kein Copyright Office. Das heißt, in Deutschland entsteht das Werk mit Erschaffung des Werkes und du musst es nirgendwo registrieren. Du hast den vollen Umfang der urheberrechtlichen Schutzfähigkeit. In den USA ist das zwar grundsätzlich genauso, das Werk entsteht mit der Schaffung des Werkes, nicht mit der Registrierung, aber wenn du es rechts durchsetzen willst, also wenn du danach deine Rechte auch in Anspruch nehmen möchtest, um sie gegenüber einem Verletzer durchzusetzen, dafür brauchst du die Registrierung. Diese Registrierung erfolgt aber nur, wenn du eben ein urheberrechtlich geschütztes Werk hast. Und deshalb prüft das US Copyright Office nach einer Einreichung, die ein paar hundert Dollar kostet, gibt es einen Urheberschutz? Ja, nein. Und danach hast du eine Entscheidung. Und diese Entscheidung ist bei uns in Deutschland rein akademischer Natur. Wir haben gar keine Möglichkeit, das zu überprüfen. Das heißt, wir setzen einfach Werke in die Welt und gehen davon aus, dass es vielleicht schutzfähig ist, vielleicht nicht. Wir wissen es aber nicht. Die Amis wissen es. Und das ist ein Wettbewerbsvorteil, den die haben. Die setzen also im Moment viel daran, diese Grenzen auszutesten. Und die setzen auch viel daran, in diesem Moment zu überprüfen, ob an irgendeiner Stelle dann dieses Copyright entstehen kann. Und deshalb sage ich beispielsweise meinen Mandanten hier in Deutschland, versuch doch einfach Case Law zu schaffen. Denn wir haben kein Copyright Office, dann müssen wir halt von einem Gericht die Entscheidung bekommen. Wir brauchen irgendeinen offiziellen Stempel auf unsere Generierung und sagen, ab hier ist es urheberrechtlich schutzfähig, bis hierhin ist es nur Maschine, ab hier kippt's und dann wird's möglicherweise was. Also ich mit einem Mandanten arbeite ich auch an solchen Fällen bereits und ich hoffe, dass wir da bald was einreichen können. Aber hoffentlich. Ich kann wirklich jeden nur motivieren dazu zu sagen, bringt doch eure Fälle vor Gericht. Das kostet natürlich ein bisschen Geld, aber den Fall jetzt mit deinem Namen zu verbinden, noch mit deiner Arbeit letztlich, ist doch die PR-Leistung des Jahrhunderts. Damit wirst du in jeder Präsentation fürs Copyright auftauchen mit deinem Namen und deinem Werk. Also ich würde es sofort machen, wenn ich in der Kreativwirtschaft tätig wäre.
Ja, alle Kreativen, die zuhören, einfach mal vor Gericht ziehen. Vielleicht eine ganz schlechte Idee. Aber klar, ich glaube, es ist auch super schwierig, halt da irgendwie eine Regel zu finden, weil wie du sagst, ist es jetzt an der Länge des Prompts, ist es an der Iteration des Kunstwerks, an der Veränderung. Da, glaube ich, das Allgemeingültige zu finden, stelle ich mir auch unglaublich schwierig vor, vor allen Dingen, weil das ja wahrscheinlich Case to Case nochmal unterschiedlich wird. Und ich glaube, das wird sich wahrscheinlich dann in den nächsten Jahren, Monaten irgendwie zeigen. Siehst du denn, ich stelle es mir relativ komplex und kompliziert auch vor, das Ganze halt global zu sehen, weil eine Gerichtsentscheidung dann in Europa wahrscheinlich nochmal irgendwie anders in den USA oder in China auch gesehen wird. Und dann kommt ja auch so ein bisschen drauf an, wo wurde es erzeugt und wo wird es dann auch vermarktet. Wo packe ich es dann vielleicht auch hin? Suche ich mir vielleicht jetzt einen Rechtsraum, der jetzt irgendwie ein bisschen einfacher mit KI nutzbar ist oder erzeugt das vielleicht auch woanders? Wahrscheinlich auch nochmal so eine globale Herausforderung, wo wir uns alle nicht einig
sind. Total. Ja, und das ist tatsächlich sehr spannend. Also es gibt durchaus Rechtsordnungen, die auch jetzt schon maschinengenerierten Output ganz generell als urheberrechtlich schutzfähig ansehen. Zum Beispiel UK und ich glaube sogar Irland auch. Das heißt, dort haben wir eine ganz andere Diskussion. Dort haben wir dann die Frage, muss es dann in Irland generiert worden sein oder in UK generiert worden sein, um einen urheberrechtlichen Schutz zu haben? Und ist dieser Schutz auch außerhalb von UK denkbar? Und nachdem du ja immer irgendjemanden hast, der irgendwo sitzt, gelten dann da möglicherweise die nationalen Rechte. Wenn aber die Verletzung woanders stattfindet, dann müsstest du vor deinen nationalen Gerichten klagen, um Recht zu bekommen. Also möglicherweise entsteht, wenn jetzt der UK-Prompter etwas entwickelt, das Urheberrecht. Und wenn du das dann in Deutschland verwendest, das Bild, was du nach deutschem Recht dürftest und in Deutschland dafür nicht belangt werden könntest, kann das möglicherweise dennoch dazu führen, dass wenn dieses Bild, was du dann veröffentlicht hast, obwohl es nicht deins war, dass du dann in den UK verklagt wirst dafür. Und diese internationalen Abhängigkeiten und Unterschiede sind natürlich brutal in einer so vernetzten Welt. Sie ist aber auch nicht ganz neu, die Situation. Das hatten wir im Internet auch schon. Markenverletzungen sind in einem Land eben etwas strenger gehandhabt als im anderen. Irgendwelche Plattformen sitzen in einem Land, der Kunde im anderen und du kannst es aber pressemäßig meinetwegen abrufen in dem Land und dann ist es aber hier sanktionierbar und so weiter. Also damit beschäftige ich mich eigentlich schon mein ganzes Anwaltsleben lang. Jetzt nur als ein Beispiel, du hast im Presserecht in Deutschland relativ gute Möglichkeiten, auch einstweilige Verfügungen gegen Falschaussagen der Presse zu bekommen. Das ist in den USA aufgrund anderer Rechtslage nahezu ausgeschlossen, der Presse den Mund zu verbieten und Verfügungen zu bekommen. Also haben wir jetzt beispielsweise mal einen Fall gehabt, bei dem wir einen Mandanten in Deutschland, der betroffen war von einer amerikanischen Berichterstattung, dazu geraten haben, in Deutschland Klage einzureichen. Also haben wir in Deutschland ein Urteil bekommen, das einer amerikanischen Zeitung verboten hat, etwas zu sagen. Das war aber hier wirksam, aber nicht in den USA, weil das dort gegen diesen sogenannten Ordre Public verstößt, die Presse zu maßregeln. Also mussten wir uns was überlegen, was wir damit machen. Durchsetzbar wäre es nicht gewesen. Wir haben das dann in so einer Art öffentlichen Kampagne gemacht und haben dann da den moralischen Zeigefinger von wegen, die deutschen Gerichte haben es aber verboten und dann wurde es tatsächlich von der Webseite entfernt. Aber sie hätten es nicht machen müssen. Also sprich, selbst in so einem internationalen Kontext, in dem du auf der einen Seite den Rechtsverletzer, auf der anderen Seite den Rechteinhaber hast und dann unterschiedliche Gerichte, die damit umgehen, muss man halt auch so ein bisschen danach shoppen, wo man am besten sein Recht bekommt. Absolut. Und deshalb sind im Moment die Klagen in den USA gegen diese generativen KI-Modelle und nicht in Deutschland, weil dort die Rechtslage unklarer ist und auch der Schadenersatz höher und weil man es halt auch einfach kann.
Das stimmt. Okay, es klingt auf jeden Fall kompliziert, aber scheinbar nichts Neues. Ich hatte im Vorhinein so ein Interview auch nochmal bei LinkedIn aufgerufen, ein paar Fragen zu stellen. Eine, die passt jetzt gerade auch ganz gut in den Kontext rein. Deswegen, wenn ich jetzt KI-Texte generiere, das hatte Christine jetzt gefragt, und daraus entsteht dann quasi, oder jemand behauptet, dass die Texte KI generiert sind, sind sie vielleicht aber auch gar nicht. Vielleicht auch schon, vielleicht auch irgendwas dazwischen. Und jeder behauptet das, prangert das vielleicht sogar an und sagt jetzt, das sind KI-generierte Texte, ist es minderwertig, wie auch immer, warum auch immer, was da gerade im Kontext ist. Das stimmt aber gar nicht. Ist das auch so eine Problematik Richtung Haftung und vielleicht auch Beurteilung öffentlich, wo es Schwierigkeiten gibt, weil das 100% zu beweisen ist ja vielleicht auch schwierig. Ja. Und aktuell ist es ja noch so ein bisschen, wird da manchmal schwierig nochmal angesehen, was für eine Qualität KI-Text hat. Ist ja immer noch sehr negativ behaftet, obwohl die Modelle ja immer besser werden. Wie sieht das dann aus? Ist das dann üble Nachrede?
Es ist eine Riesenproblematik und auch eine Riesendiskussion. Und es gibt aktuell einen Fall in Bayern, da hat ein Student ein Essay eingereicht, um die Zulassung zu einer Hochschule zu bekommen. Und die Zulassungsstelle sagte dann, das Ding ist zu gut, das ist offenbar mit KI geschrieben und wurde abgelehnt. Und dieser Student hat dann gesagt, geht's noch, hat geklagt und das Verwaltungsgericht hat sich aber dann mit diesem Zustand mehr oder weniger angefreundet, hat gesagt, ja stimmt, das sieht irgendwie so aus und die Qualität der sonstigen Essays und der Zulassung und was er sonst so geschrieben hat, das ist zu gut, das stimmt was nicht, die Ablehnung ist berechtigt. Und jetzt sitzt man da als jemand, der sich mit diesen generativen KI-Dingen ein bisschen beschäftigt und sagt so, ja, was soll das jetzt heißen? Ist zu gut und so. Es gibt jetzt aber keinen Sachverständigenbeweis in dem Sinne, der da geführt wurde. Und es wurde auch nicht anhand irgendeines Tools nachvollziehbar dargelegt, dass es tatsächlich ein generierter Text war. Und selbst wenn, dann ist das ja wiederum auch eine Aussage, die falsch sein kann. Also ich würde mal sagen, da ist das Ende der Diskussion noch gar nicht erreicht. Das hat noch im Gegenteil fast noch gar nicht richtig angefangen. Die Frage des Nachweises oder der Vermutung, dass jemand, wenn es zu gut ist, KI-Tools benutzt hat, ist natürlich erstmal bodenlos. Die ist genauso bodenlos, wie man früher dem Künstler unterstellt hat, das Werk hat er nicht selber gemalt oder den Song hat er nicht selber geschrieben oder ein Milli Vanilli kann gar nicht singen. Das gab es in der Form in einer gewissen Weise auch schon immer. Aber da muss man sagen, da gilt auch so eine gewisse Vermutung, muss eigentlich auch nach wie vor gelten, eine gewisse Vermutung, dass jemand, der etwas präsentiert als seines, dass es auch seines ist. Und wenn es Anhaltspunkte dafür gibt, dass es nicht der Fall ist und das dann eben Konsequenzen hat wie eine Zulassung oder wie eine urheberrechtliche Zuordnung eines Werkes oder sowas, dann muss man, wenn man selber derjenige ist, der das Recht für sich in Anspruch nimmt, also der Urheber, der müsste gegebenenfalls selber nachweisen, ich bin der Urheber, ich habe es selber generiert. Und wenn es nicht stimmt, dann macht er sich möglicherweise eines Prozessbetruges dann irgendwie auch angreifbar. Wenn jetzt ein Student etwas einreicht, das er nicht selber geschrieben hat, dann würde ich zunächst immer mal sagen, ja, lieber Professor, dann musst du eben mit der Zeit gehen und dir möglicherweise ein Tool zulegen, das identifizieren kann, welche Merkmale dafür sprechen, dass ein Text generiert ist. Und auch da muss man dann sagen, gab es auch immer schon, dass Leute nicht ganz so geschickt zitiert haben und so ein bisschen zu viele Wörter abgeschrieben, ohne dass sie es richtig kenntlich gemacht haben. Also ich glaube, das sind einfach Realitäten, die so reinfließen in den normalen akademischen Alltag beispielsweise. mit denen müssen wir uns einfach befassen und da müssen wir Lösungen dafür finden. Aber der pauschale Verdacht ist genauso falsch wie die pauschale Annahme, dass es nicht mit KI-Tools generiert wurde. Also um es nochmal so abzukürzen, ich glaube, es ist schwierig festzustellen, an welcher Stelle KI dominant ist und an welcher Stelle es dann auch kippen darf. Nicht nur fürs Urheberrecht, sondern auch für solche Zulassungsfragen. Stell dir einfach nur mal vor, wenn du heute einen Text übersetzt und den auf Deutsch schreibst und dann auf Englisch übersetzen lässt oder andersrum, dann wirst du den vielfach durch irgend so ein KI-Tool durchjagen, bei dem die Übersetzung stattfindet. Ist der übersetzte Text jetzt ein KI-Text? Also wenn du das durch DeepL durchjagst, was ja auch ein KI-Tool ist, auch letztlich ein Large Language Model übrigens, dann ist das ja nichts anderes als ein Text mit KI-Elementen versehen. Der hat jetzt eine Infizierung. Ist der jetzt möglicherweise auch schon identifizierbar als KI-generiert? Oder wenn du ein Text-Editor-Programm nimmst, das dir vorschlägt, irgendwelche Sprachanpassungen vorzunehmen oder irgendwelche Sätze umzuformulieren, weil das unüblich ist, das sind auch durchaus auch KI-Tools und nicht reine Software. Ab wann ist es denn dann ein problematischer Fall eines KI-Einsatzes? Also ich glaube, da werden wir verschiedene Maßstäbe erst entwickeln müssen. Was bei mir am weitesten fortgeschritten ist, was ich kenne, ist vom Deutschen Presserat. Die haben einen gewissen Kodex entwickelt, bei dem eben zumindest eine Kennzeichnungspflicht dann besteht. Wie weit die geht und ob das selbstverpflichtend auch wirklich so funktioniert, das wird man alles sehen müssen. Aber der Drops ist noch überhaupt lange nicht gelutscht.
Spannend. Ja, ich glaube, wie du sagtest, KI steckt halt irgendwie dann auch schon an vielen Ecken drin und auch die Nutzung von ChatGPT ist ja erstmal nicht eine Kopieren von etwas, sondern einfach eine Nutzung einer aktuellen Technologie, eines Werkzeugs. Aber spannend, ich bin auch gespannt, was da so kommt und ob es da in Zukunft wahrscheinlich noch mehr Gerichtsurteile gibt. Wahrscheinlich bist du dann bei dem einen oder anderen auch damit involviert. Super spannend. Lass uns mal kurz zum Thema Nutzung von generativer KI auch gerade im Alltagsgebrauch gucken. Wenn ich jetzt ein Unternehmen und ich quatsche mit ganz vielen Unternehmen und wie am Anfang gesagt, ganz oft kommt die Frage, was darf ich denn überhaupt? Wir haben irgendwie Angst, das zu nutzen, überhaupt irgendwas damit zu machen. Was, also ohne jetzt hier eine Rechtsberatung aussprechen zu können, wobei du könntest das wahrscheinlich. Was rätst du ein Unternehmen gerade bei der Nutzung von KI? Soll man irgendwie vorsichtig sein? Soll man das immer abklären bei jedem Output? Sagst du, das ist jetzt irgendwie selber, da könnte noch was in Zukunft auf einen zurollen, wenn man jetzt Klassiker Midjourney-Bild für sein Social-Media-Posting verwendet und sagt, das ist irgendwie fein, wir haben da irgendwie noch ein bisschen dran rumgedoktert, raus damit. Oder würdest du sagen, das ist gerade noch so ungeklärt, dass es da eigentlich gar keine Tipps gibt für Unternehmen, damit zu starten?
Ich würde sagen, es gibt verschiedene Ebenen. Die erste Ebene ist, ich denke, Unternehmen tun gut daran, wenn sie ihre Mitarbeiter auffordern, sich privat und gegebenenfalls durchaus auch mal jeden Freitagvormittag eine Stunde beruflich bedingt, sich mit diesen Tools zu befassen, damit rumzuspielen, zu gucken, was geht, was nicht geht, was die können, was die auch an Arbeitserleichterungen bringen können. Und zwar natürlich auch da Common Sense, ohne persönliche Daten einzugeben, ohne Input hochzuladen, der vielleicht sensible Daten oder Informationen beinhaltet und ohne eigene persönliche Fotos oder Dinge von Dritten hochzuladen oder sowas. Sich mit diesen Tools zu beschäftigen und vertraut zu machen, glaube ich, wird zum Handwerkszeug eines jeden Berufstätigen gehören. Und genauso wenig, wie man sich heute irgendwo bewerben kann und sagen kann, ja, das mit diesen E-Mails, da habe ich nicht so Bock drauf, ich lasse mir immer alles ausdrucken, wie mein Schwiegervater das als Anwalt doch gemacht hat. Der konnte sich das aber auch leisten. Der hatte halt eine Sekretärin, die drückt auf Print und bringt die E-Mail rein. Ich glaube, damit kommst du heute nicht mehr durch und genauso wenig wirst du irgendwann damit durchkommen, zu sagen, ach, diese ganze KI, damit habe ich irgendwie nicht so viel zu tun. Ich glaube, ich ignoriere das lieber. Das kannst du machen, aber dann wirst du im Zweifel abgehängt vom Markt. Also sprich, ein Encouragement, sich damit zu befassen, sollte, glaube ich, von jedem vernünftigen Arbeitgeber kommen, völlig branchenunabhängig. Das ist der erste Punkt. Die zweite Frage ist aber natürlich, darf ich es dann auch einsetzen? Und das hängt ganz, ganz entscheidend davon ab, was du damit vorhast. Wenn du jetzt beispielsweise ein Social-Media-Team hast und sagst, die sollen mal Posts entwickeln und das so reichweitenoptimiert darstellen mit entsprechenden Hashtags, dann habe ich überhaupt keinen Anlass zu glauben, dass das nicht eine gute Idee ist. Wenn du jetzt sagst, generiere mir Bilder für die nächste Kampagne, dann mag das schon die Einschränkung haben, die wir vorhin schon kurz angesprochen haben. dass du urheberrechtlich möglicherweise keine Verbietungsrechte hast. Du hast möglicherweise auch dann Themen früher oder später moralischer Art wegen dieser Training-Data-Diskussion. Also darauf muss man sich einfach einstellen, dass man da andere komplexere Themen auch hat. Natürlich auch dort bleibt aber die Frage, darf ich Daten benutzen, die mir nicht gehören? Das sollte man im Unternehmen einfach einmal festlegen in so einer Art Gen-AI-Kodex. So ähnlich wie die meisten Unternehmen ein Privacy-Policy-Kodex haben oder auch ein Code of Conduct, wenn es um Lieferketten geht etc., brauchst du, glaube ich, unternehmensinterne Richtlinien, wie Unternehmen das wünschen, dass die Mitarbeiter umgehen. Die müssen wahrscheinlich Safe Environments schaffen mit irgendwelchen Servern, die in Europa gehostet werden, wenn sie eigene Tools entwickeln. Sie brauchen also eine Datenschutz-Compliance. Sie brauchen aber auch irgendwie diesen verkörperten Common Sense, den ich schon angesprochen habe. Natürlich kannst du jetzt nicht einfach Fotos von irgendjemand anderem nehmen und hochladen und dann bearbeiten. Das durftest du aber auch früher nicht. Also es ist gar nicht so weit weg von dem, was jeder, der ein bisschen nachdenkt, auch in der Vergangenheit schon durfte oder nicht. Es nicht zu nutzen, ist, glaube ich, nur tatsächlich der größte Fehler.
Ja, also ich bin auch mal wieder erschrocken, wenn Unternehmen berate oder mit denen spreche, die sagen, ja, wir nutzen es irgendwie gar nicht, wir dürfen es nicht nutzen, ChatGPT ist blockiert bei uns, wo man so wirklich so Innovationssteine in den Weg legt und ja, das irgendwie, glaube ich, viel auch kaputt macht, beziehungsweise einfach viel blockiert, was irgendwie an Innovationen dann stattfinden kann.
Lass mich noch eine Anknüpfung machen gerade, weil du vorhin sagtest, auf Social Media. Nur als Beispiel, wenn ich bei Midjourney ein Foto generiere oder ein Bild generiere und das für meinen Social Media Content nutze, dann muss man sich doch eigentlich auch fragen, ist das Thema Urheberrecht wirklich entscheidend? Denn Social-Media-Kampagnen sind ja in der Regel relativ schnelllebig und der Post von gestern interessiert eigentlich heute schon kaum noch irgendeinen. Also sprich, ob ich dort wirklich exklusive Rechte habe oder Nutzungs- und Verwertungsrechte, ob ich einem Dritten das verbieten kann. Ich glaube, das sind gar nicht so die zentralen Fragen. Da ist man so noch so ein bisschen gefangen in dem Urheberrecht der frühen Jahre, was ursprünglich aus dem Buchdruck kommt. Mhm. Ich habe jetzt ein Buch gedruckt und da muss man also die Kosten dieses Drucksatzes, die muss man jetzt auch irgendwie repräsentieren und da muss man dann am Schluss also auch eine lange Verwertungskette haben, weil das so viel Geld gekostet hat. Ich glaube, da sind wir heute in etwas schnelllebigeren Zeiten, bei denen es auch nicht darum geht, dass du exklusive Nutzungsrechte hast. Also das Thema Copyright und Generative AI Output ist, glaube ich, für diejenigen Leute relevant, die aus der alten Welt des Schaffens kommen und für Anwälte relevant. Aber viele Leute, glaube ich, Nutzer, vor allem Nutzer würden sich, glaube ich, eher wünschen, dass wir so ähnlich wie zu frühen Zeiten von File-Sharing, Kazaa und Napster und wie sie alle hießen, dass man mal ernsthaft drüber nachdenkt, ob das Copyright eigentlich noch zeitgemäß ist. Mhm. Oder ob es nicht so eine Art generelle Laws of Creation oder so Laws of Expression geben muss, wo man vielleicht eine kürzere Schutzdauer hat oder nur eine gezielte Schutzsituation, ansonsten aber vielleicht ein offeneres Verhältnis zu Content Creation und so einer eher so eine Art allgemeiner Verfügbarkeit von Content. Spannend. Das wird natürlich den Creator nicht schmecken. Ja, also den ursprünglichen Creatoren wird es nicht schmecken, aber vielleicht gibt es da eine gegenläufige Bewegung und ich beobachte das durchaus, dass es eben eine ganz stabile Basis von Copyright-Ownern gibt, aber die mittlerweile überwiegende Mehrheit auch der Gesellschaft sagt, Leute, macht uns den technischen Fortschritt nicht kaputt mit euren alten Rechten, die müssen wir in die heutige Zeit holen, sonst schaffen wir euch einfach ab. So einfach wird es nicht gehen, aber ich finde, da muss man so eine gewisse Balance auch durchaus mal im Blick behalten.
Spannend, das heißt, vielleicht sorgt diese ganze Generative AI-Diskussion sogar dafür, dass wir nochmal Gesetze und Sachen aus dem Buchdruck nochmal überdenken, was vielleicht gar nicht so schlecht ist. Mega cool. Eine Frage auch gerade so im unternehmerischen Handeln hatte Navid auch noch bei LinkedIn gepostet. Wer trägt die Verantwortung, wenn die KI falsche Entscheidungen trifft oder Fehler macht, wenn ich das jetzt richtig beurteile? Am Ende des Tages eigene Guidelines schaffen. Aber gibt es da noch eine andere Haftungsebene? Wenn die KI einen Fehler macht, kann man dann die KI haften machen? Oder?
Ja, da sind wir jetzt in einem ganz neuen Themenkomplex, der durch den AI-Act beispielsweise gerade so ein bisschen mehr in die prominente Blickrichtung kommt. Also der AI-Act beispielsweise, das ist also eine europäische Gesetzgebung, die letztlich Produkthaftungssituationen beleuchtet. Also letztlich bewertet die, welche verschiedene KI-Anwendungsfälle welche Risiko Situationen auslösen. Und manche davon, die besonders als riskant eingestuft werden, die sollen verboten sein. Andere sollen eben einer besonderen Regulierung unterliegen. Und wiederum andere sollen zumindest eine gewisse Transparenz herstellen. Und weil du jetzt gerade sagtest, wenn die KI Entscheidungen trifft, dann klingt das erstmal danach, als würde dann der Mensch aus diesem Prozess herausgehalten und die KI trifft irgendwelche Entscheidungen. Da kann man sich vorstellen, die Entscheidung, ob man jetzt beispielsweise morgens den roten oder den grünen Pulli anzieht, die ist egal. Da gibt es auch kein richtig oder kein falsch. Die kann man der KI vielleicht überlassen. Was man der KI nicht überlassen kann, ist die Frage, welcher Patient, wenn es eine begrenzte Verfügbarkeit im Krankenhaus gibt, zuerst behandelt wird. Oder welcher Mitarbeiter jetzt entlassen werden soll. Das sind Sachen, da will auch der AI Act in dieser Form einen Riegel vorschieben und sagen, es gibt bestimmte Dinge, die wollen wir dem Menschen nicht abnehmen. Und da gibt es auch keine Möglichkeit, sich der Verantwortung zu entziehen. Wenn in einem Prozess irgendwelche Tools eingesetzt werden, muss man wiederum auch sagen, auch das ist so ein bisschen Common Sense schon immer, wenn du dir Dinge, die du selber machen solltest, von der Maschine abnehmen lässt, dann ist klar, dass du nicht an die Maschine oder den Hersteller der Maschine in aller Regel jetzt die Verantwortung abgeben kannst, sondern wenn du eine Verantwortung trägst, dann bleibst du auch dabei und du bist derjenige, der das Ding zu verantworten hat, wenn es dann auch schief geht. Also Haftung für KI, so, in diesem Kontext würde ich sagen, derjenige, der es benutzt, der haftet. Wenn du jemanden beauftragst, es zu benutzen, muss man sich überlegen, ob man die Haftung teilen oder abtreten kann. Also nur als Beispiel, die Werbeagentur wird damit beauftragt, ein Bild zu generieren. Haftet jetzt die Werbeagentur dafür, wenn es danach einen Copyright-Verstoß gibt? Oder haftet der Kunde, der es nutzt, dafür? Oder haftet sogar der Modelbetreiber dafür? Und je nachdem, was es für ein Recht ist, haften möglicherweise auch alle dafür. Ja, und dann müssen die sich untereinander eben gucken, ob sich vielleicht die Kosten hin und her schiebt. Und dann sind wir bei dem Thema, was wir einmal vorhin kurz angesprochen haben, nämlich der Haftpflichtversicherung. Und so wie wenn du als Anwalt eine Rechtsberatung gibst, du haftest auch dafür, ob die Haftung jetzt, ob das jetzt eine falsche Entscheidung war, die du aus einem Buch abgelesen hast oder die dir ChatGPT ausgespuckt hat. Wenn du sie formulierst, dann ist es deine Haftung und dann wird auch deine Haftpflicht dafür einzustehen haben.
Okay, das heißt, eine gute Haftpflichtversicherung ist Empfehlung für alle zu haben. Und ja, auch in dem Bereich nochmal interessant zu sehen, wer dann bei solchen Cases haftet. Du hast gerade ein gutes Stichwort gesagt, was mich direkt zum nächsten Punkt bringt und auch zu unserem letzten. Du hast gerade gesagt, der Anwalt oder du haftest dann auch dafür, was du so rausposaunst und veröffentlichst und auch mit den Mandanten kommunizierst. Aber brauche ich in ein, zwei Jahren überhaupt noch einen Anwalt, wenn die Modelle mit all den Rechtsdaten gefüttert sind und vielleicht sogar irgendwie an einen Real-Time-Scraping kommen von aktuellen Prozessen? Das schafft ja gar kein menschlicher Anwalt. Habe ich dann einen Anwaltbot, der viel, viel besser und auch wahrscheinlich auch günstiger ist?
Ja, das hast du. Für viele Prozesse wirst du den Anwaltbot haben und auf den wirst du dich auch lieber verlassen, als auf eine Herrschaft von irgendwelchen Anwälten. Ich gebe dir ein Beispiel. Als ich junger Anwalt war, ist ja schon fast 20 Jahre her, da wurde man für Unternehmenstransaktionen in einen großen Datenraum gepackt und da wurden Anwälte aus allen möglichen Disziplinen zur sogenannten Due Diligence gerufen. Das ist im Rahmen einer Unternehmenstransaktion letztlich ein riesiger Datenraum, in diesem Fall gelegentlich tatsächlich noch physische Daten, physische Aktenordner, die dann sortiert sind nach Arbeitsrecht, Intellectual Property, Finanzen, Serviceverträge und so weiter. Und dann setzen sich junge Anwälte meistens mit einem Aktenordner hin, der ihrer Disziplin entspricht. In meinem Fall waren das jetzt die Patente, die Lizenzverträge und so weiter. Und dann liest man Vertrag für Vertrag für Vertrag durch, macht sich nebenher Notizen. Was ist das für ein Vertrag? Wer sind die Parteien? Wie lange läuft das? Gibt es eine Change of Control Clause etc.? Also das heißt, wenn ich jetzt möglicherweise im Rahmen einer Unternehmensübernahme ein Kündigungsrecht habe, das sind so Sachen, die muss man identifizieren. Dann schreibt man die zusammen. Und am Schluss nimmt man seine ganzen Berichte mit nach Hause oder ins Büro und schreibt dann dort den Bericht. Und dieser Bericht kommt dann aus den verschiedenen Disziplinen zusammen und dann wird ein Due Diligence Report erstellt, den kriegt dann der Kunde. Und der kann sich dann überlegen, kaufe ich das Unternehmen ja oder nein? Sind da irgendwelche Leichen im Aktenraum versteckt gewesen? Man kann sich ungefähr vorstellen, was an den Stundensätzen dieser Großkanzleianwälte zu verdienen war, die dann mehrere Wochen teilweise in diesen Datenräumen saßen und Hunderttausende und teilweise auch Millionen von Euro in diese Due Diligence versenkt wurden. Heute läuft das so, und zwar auch mit Sicherheit nicht mehr oder weniger zuverlässig, dass du diese Dokumente in einen digitalen Datenraum hochlädst und dann deine generative KI befragst und letztlich im Chat-Austausch stehen kannst mit dem Inhalt dieser Dokumente. Und das wird präziser sein, es sei denn, die Scans sind schlecht. Das wird präziser sein, das wird verlässlicher sein und das wird auch vor allem anpassbar sein. Also sprich, du kannst auf der Basis eines solchen digitalen Datenraums innerhalb von wenigen Sekunden einen Due Diligence Report erstellen und dann sogar noch Fragen zum Inhalt dieser Dokumente stellen. Und ich glaube, da kommt nicht viel Fantasie dazu, um festzustellen, natürlich ist das ein Problem aus Sicht von Anwälten, die damit viel Geld verdient haben, aber natürlich eine ungeheure Chance für Mandanten, Geld zu sparen und vielleicht sogar das bessere Ergebnis zu bekommen. Und jetzt muss man natürlich als Anwalt ein bisschen gucken, dass man sich da die Butter nicht komplett vom Brot nehmen lässt und irgendeine Schleife drehen, dass es vielleicht wenigstens durch einen durchläuft. Also sind viele Anwälte jetzt schlau genug zu sagen, ja, wir sind ja diejenigen, die dann diese Tools vielleicht haben. Wir entwickeln sie am besten selber. Wir machen uns jetzt letztlich zu einem Art Softwareunternehmen oder zu einem Modelbetreiber, indem wir unser geballtes Wissen, unsere Kompetenz in so eine KI reinfüttern und dann sagen, wir können nicht nur die Due Diligence machen, sondern wir können auch all unsere Vertragsunterlagen, alle Gerichtsentscheidungen, alle Gesetze reintrainieren und haben dann den perfekten Anwaltsbot. Aber der Output geht bei uns einmal durch und wir füttern und wir werten aus. Das heißt, wir werden nicht ersetzbar, sondern wir werden besser, effizienter und verkaufen damit vielleicht ein etwas verändertes Produkt, bleiben aber weiterhin die jetzt hier die Anwälte sind. Meine eigene Vision ist ehrlich gesagt eine andere und die ist jetzt nicht so vorteilhaft für unseren Stand. Meine Vision ist eigentlich eher, dass wir früher oder später Anwalts- und Gerichtssituationen in einem gemeinsamen Tool irgendwo abbilden können. Und im Idealfall hast du vielleicht wirklich sogar nicht nur den Anwalt abgeschafft in seinem Elfenbeinturm, der also diesen exklusiven Zugang zum Recht letztlich hält und den sogenannten Nicht-Anwalt oder auch etwas verächtlich von Juristen der Laie, jeder, der nicht Jurist ist, wird vom Juristen gerne als der Laie bezeichnet. Also, dass der Laie auf einmal Zugang zum Recht hat. Ich glaube, dass wir irgendwas haben werden, wo du beispielsweise eine Zentralinstanz eines generativen KI-Legal-Tools hast, bei dem du deine Daten eingeben kannst, deinen Fall eingeben kannst, bei dem der Gegner seine Daten und seinen Fall eingeben kann und dann orakelmäßig sogar irgendwelche Entscheidungsvorlagen Krass. Getroffen werden. Ja, jetzt überleg mal einfach nur, du hättest einen neutralen Legal-Bot, der tatsächlich diese Entscheidung dann auch treffen kann. Die müssen jetzt erstmal ja nicht rechtlich bindend sein. Aber wenn du dieses ganze Geplänkel von Anwälten mit ich bin aber so super erfahren und ich mache den anderen jetzt irgendwie rund, wenn du das wegnehmen kannst, wenn du wegnehmen kannst, dass der eine Anwalt halt vielleicht das Fünffache kostet und 10-mal so viele Leute dran setzen hat. Das heißt, dieses Ungleichgewicht und letztlich damit den Vorteil desjenigen, der das Geld hat, der vielleicht eher zu seinem Recht kommt, weil er sich mehr Beratung leisten kann. Wenn du das aus dem Spiel nehmen kannst, und du hast so eine Art Demokratisierung des Rechts, wo einfach Recht gesprochen wird aufgrund der rechtlichen Lage und nicht aufgrund von irgendwelchen zusätzlichen besseren Argumenten, die der eine eben gefunden hat und der andere nicht, sondern sagen, das ist der Sachverhalt, der ist erstmal unstreitig und der Legalbot, das Orakel, sagt, das ist das Ergebnis. Und damit finden sich dann auch alle ab. Das fände ich eine spannende Vision. An dem Tool müsste man dann aber auch arbeiten. Und an dem Tool möchte ich gerne auch beteiligt sein. Das fände ich einen spannenden Business Case.
Total. Ich meine, da muss man natürlich dann sicherstellen, dass das Orakel, wie du so schön genannt hast, so neutral und so unbiased wie möglich ist, was natürlich dann, glaube ich, auch nochmal eine Herausforderung ist, wenn man nicht genau weiß, was alles in den Trainingsdatensets so drin steckt.
So ist es.
Und einfach nur so ein ChatGPT ransetzen würde. Aber klar, es wird natürlich viel Zeit, Geld und Ressourcen und Nerven wahrscheinlich auf allen Seiten sparen. Und das Rechtssystem der Zukunft ist dann vielleicht einfach, man reicht es irgendwo ein, diktiert mit Sprache, was das Problem ist, es wird irgendwie in Legal-Sprache irgendwie angereichert, übersetzt, geht dann zum KI-Richter und der KI-Richter spricht dann ein Urteil aus und da müssen sich dann alle dran halten oder wieder Klage einreichen. Dauert dann aber vielleicht auch nur 10 Minuten.
Ja, vielleicht.
Spannend. Und
also wir werden uns alle warm anziehen müssen und zwar in allen geisteswissenschaftlichen Berufen, weil wir und auch in allen Kreativberufen, weil wir letztlich konkurrieren mit dem Weltwissen sozusagen. Und wenn du jetzt überlegst, der Anwalt macht Erfahrungen, der Anwalt macht Einschätzung und sammelt das Wissen, was er über die Jahre oder Jahrzehnte angeeignet hat, und übersetzt das in einen Anwendungsfall. Und ich habe eine bestimmte Anzahl von Büchern und Entscheidungen und Gesetzen gelesen, andere aber nicht. Und deshalb wenn es wirklich nur um Verarbeitung von aufgenommenem Wissen geht, ich glaube, da braucht man wenig Fantasie, um festzustellen, dass der Bot oder die generative KI, die halt alle Bücher gelesen hat und nicht nur die 50 oder wie auch immer, die ich gelesen habe oder die 100, keine Ahnung, alle Bücher gelesen hat und kein Wort davon vergisst, dass in jedem aktuellen Kontext weltweit in alle Entscheidungen und irgendwelche philosophischen und gesellschaftskritischen und sonstigen Überlegungen mit einfließen lassen kann, dass der die besseren Argumente findet und vielleicht auch eine objektivere Wahrheit oder Lösung findet. Ich glaube, da braucht man sich nichts vorzumachen.
Krass. Und jetzt sind wir zwar noch nicht beim KI-Richter und bei der KI-Orakel-Instanz, aber mit Sicherheit nutzt du als Anwalt auch schon KI. In was für Prozessen ist das für dich jetzt schon, wo du sagst, boah, das spart mir auch schon Arbeit, da bin ich irgendwie schneller, effizienter und vielleicht auch kann deinen Mandanten auch irgendwie bessere Dienstleistungen anbieten?
Ja, ich versuche das im Moment noch eher experimentell zu nutzen. Es gibt aber Situationen, da hilft es beispielsweise, eine schnelle Formulierung zu finden oder einfach auch mal nur, um so eine Art Sparring zu machen, wenn man jetzt gerade keinen Kollegen auf dem Flur hat, mit dem man sich austauschen kann, dann kann man durchaus einfach mal auch einen komplexen oder einen Sachverhaltskomplex hochladen und sagen, das ist der rechtliche Komplex und dazu gibt es folgenden Bewertungsansatz. Hast du noch einen anderen? Oder was hältst du von folgendem Argument, wenn du folgenden Text gelesen hast, unter Berücksichtigung folgendes Gesetzesparagraphen beispielsweise? Dann funktioniert das offen gestanden jetzt auch schon extrem gut, dass du dich mit beispielsweise ChatGPT oder vergleichbaren Language Models in so eine Art Dialog begibst und auch Argumente und Argumentationsstränge überprüfen kannst. Oder auch mal sagen, und jetzt übernimm mal die Position des Gegners, der versucht, diese von mir aufgestellte Behauptung zu untermauern oder zu konterkarieren. So. Dafür nutze ich das durchaus, also als Argumentationstool. Ich nutze es aber auch gelegentlich aus reiner Faulheit, wenn ich sage, ich möchte eine Vertragsvorlage mir nicht aus meinem Bestand raussuchen, sondern ich möchte einfach eine möglichst knappe, weil meine teilweise etwas ausführlicher sind, eine möglichst knappe Darstellung nur als Beispiel eines Non-Disclosure Agreements, also einer Vertraulichkeitsvereinbarung. Das ist ein Standardwerk, das ist im Trainingsdatensatz von ChatGPT natürlich milliardenfach enthalten. In meiner eigenen Datenbank habe ich wahrscheinlich 150, 200 verschiedene von diesen Dokumenten. Da könnte ich eins rausnehmen, aber jetzt mache ich es mal einfach. Lieber ChatGPT, gib mir doch mal schnell eine Vorlage auf Deutsch und auf Englisch parallel in einer Tabelle dargestellt, in der die jeweiligen Paragraphen sich gegenüberstehen. Mach eine Tabelle, in der links der deutsche Text ist, in der Mitte der englische und rechts die Erläuterung, warum du möglicherweise auch Anpassungen vorgenommen hast. Also beispielsweise keine wörtliche Übersetzung gemacht hast, sondern weil du das möglicherweise jetzt aufs amerikanische Recht übertragen, entsprechend anders formulieren sollst. So, und dann ist das eine Übersicht, das wäre für mich mühsam, das zu erstellen. Das müsste ich aus meinen Vertragsvorlagen rauspopeln und gegenüberstellen. Und dafür kann man ChatGPT beispielsweise ganz prima benutzen. Auch zur Analyse von Dokumenten und Vertragstexten weiß ich, dass das Leute schon machen. Auch zum Generieren von neuen Verträgen und zum Erstellen von Schriftsätzen weiß ich, dass Leute das einsetzen. Das mache ich bisher weniger. Also ich am ehesten Argumentationsbot sozusagen, Austausch. Vertragsmuster, die ich dann aber, weil ich weiß, was fehlt, auch noch ergänzen kann. Also nur wenn du vor einem leeren Blatt Papier startest und das nicht willst und ein bisschen Anschub brauchst, dann kann man das, finde ich, ganz schnell nutzen und sich dann ergänzen. Und ich hatte durchaus auch schon Verträge, bei denen ich sehr routinierte Muster hatte, also Lizenzverträge beispielsweise. Da habe ich einfach mal als Test gesagt, lieber ChatGPT, hilf mir doch mal mit einem aktuellen Muster eines Lizenzvertrages. Und da kam er mit einer Klausel, bei der ich dachte, die ist eigentlich ganz cool, die fehlt in meinem Muster. Also habe ich dann durchaus auch was davon gelernt und dann diese isolierte Klausel in meinen Standardvertrag
mitgebracht. Mega spannend. Das heißt aber, da du jetzt erstmal so als Sparring ansetzt und jetzt noch nicht zum kompletten Ersatz deiner Dienstleistung, siehst du da auch noch Limitierungen, was auch die Sicherheit angeht oder die Korrektheit der Daten, die als Output generiert werden? Du hast ja gerade auch angedeutet, andere machen es schon ein bisschen weiter als du. Siehst du da noch aktuelle Schwierigkeiten?
Ja, absolut. Also dazu muss man wissen, generative KI, gerade Large Language Models, die sind eben keine Datenbanken. Also die reproduzieren keinen Inhalt eins zu eins, sondern letztlich bilden sie aufgrund von Wahrscheinlichkeitsrechnungen Sätze zusammen auf der Basis von Wahrscheinlichkeiten, was als nächstes Wort kommt. Das klingt jetzt erstmal doof, aber deshalb gibt es dieses Phänomen von den Halluzinationen, von denen du bestimmt auch schon mal gehört hast. Halluzinationen, dass also irgendwas rauskommt, das einfach nicht existiert oder eine Gerichtsentscheidung erfunden wird oder Quellen zitiert werden, die es gar nicht gibt. Und das ist dann nicht so, dass die Maschine kaputt ist und falsch zitiert, sondern die Maschine macht genau das, was sie tun soll, nämlich Texte im Grunde genommen zusammenzusetzen aufgrund von Wahrscheinlichkeiten. Und da muss man gelegentlich auch von vornherein wissen oder sich daran erinnern, dass diese Large Language Models anders sind als Google. Die reproduzieren keinen Inhalt und die zeigen dir nicht auf, das habe ich gefunden, hier ist es, hier drauf kannst du klicken und dann findest du es. Sondern in der Regel jedenfalls ein ChatGPT, der spuckt einfach was aus, bei dem er glaubt, dass es stimmt. Also diese Halluzinationen, die sind auch letztlich kein Systemfehler, sondern die sind einfach nur eine logische Konsequenz dessen, wie diese Large Language Models funktionieren. Und wenn du diesen Prozess nicht ausschalten kannst, wenn du diese Unsicherheit nicht ausschalten kannst, dann werden diese Tools auch weiterhin ihre Schwierigkeiten haben. Also das ist die eigentliche Herausforderung, dass du die Trainingsdaten, die du da reinsetzt, natürlich erstens so geschickt auswählst, dass da keine fehlerhaften Dokumente antrainiert werden. Dann aber auch, dass du jemanden hast, der bewerten kann, ob der Output falsch ist oder richtig. Und dass du dich eben immer noch nicht darauf verlassen kannst, dass dieser Output nicht in einer gewissen Weise am Thema vorbeigeht oder sogar die Rechtslage falsch darstellt. Das wird sich über die Jahre auf jeden Fall verbessern, bin ich überzeugt davon. Aber bis dahin sollte also kein Anwalt ungeprüft übernehmen, was auch immer ein Tool für ihn ausspuckt. Ich glaube, da sind wir einfach noch nicht. Und da gibt es ja auch schon die ersten Entscheidungen in den USA, wo also Anwälte das gemacht haben und furchtbar auf die Schnauze geflogen sind, weil sie noch nicht mal die Fundstellen überprüft haben. Gab es aber auch schon immer Anwälte, die falsch zitiert haben oder irgendwelchen Kram abgeschrieben. Also auch nichts Neues, man muss halt einfach aufmerksam sein.
Ist halt jetzt noch einfacher, Blödsinn zu erzeugen als vor ein paar Jahren wahrscheinlich. Cool. Ich glaube, wir haben so viel abgedeckt heute. Ich fand es super spannend, auch für mich einfach nochmal in diesen recht komplexen Konstrukt ein bisschen mehr Orientierung zu bekommen. Fand es spannend, wie du auch generative KI einsetzt und auch deinen Blick einfach mal auf die aktuelle globale Rechtslage, da du ja auch international noch tätig bist. Also ich habe super viel mitgenommen. Wir haben jetzt, glaube ich, auch echt nochmal einiges erzählt. Du bist super, super detailliert reingegangen. Vielen, vielen Dank für deine Zeit erstmal. Cool, dass du dabei warst. Und ja, vielen, vielen Dank für die coolen Insights.
War mir eine Freude. Herzlichen Dank für die Einladung und jederzeit, Jens. Ich folge dir ja sehr aufmerksam. Das heißt, viele meiner Themen, die ich aufnehme, die kann ich nur deshalb aufnehmen, weil ich von dir über die neuen Tools erfahre, in die ich mich dann einbiegen kann. Und das wiederum hilft mir dann dabei, die Mandanten zu beraten. Also ich danke dir bei der Gelegenheit und war mir eine Freude.
Cool. Dann würde ich sagen, allen, die zugehört haben, ich hoffe, ihr habt auch einiges mitgenommen, so wie ich, was das Thema KI und ja das ganze Thema Urheberrecht angeht. Und wenn euch die Folge gefallen hat, abonniert gerne unseren Podcast. Da werden jetzt in den nächsten Monaten auch noch einige sehr, sehr spannende Interviews kommen. Nächstes Mal gibt es wieder ein schönes Update mit dem Max und mit mir. Und ansonsten noch einen schönen Tag und viel Spaß bei der KI-Reise. Tschüss!